4.
Herzlich willkommen in der Plattform. Mein Name ist Klaus Schmidtke und neben mir sitzt die
Sabine Fratzke.
Und unser heutiges Thema ist was, was mit uns zu tun hat, nämlich dem Radio. Wir beide sind Mitglieder von Radio Free FM, Vorstände und Programmräte und dergleichen. Und heute ist der weltweite Tag des Radios. Der 13. Februar wurde im Jahr 2012 von der UNESCO als World Radio Day ausgerufen und findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt. Und diese Gelegenheit wollen wir nutzen, uns so ein bisschen über das Radio und die Bedeutung des Radios heutzutage zu unterhalten.
Ja, da gibt es ja immer viele, die meinen, Radio braucht man nicht mehr, jetzt ist ja das Internet da und viele meinen, dass dann das Radio sich überlebt hat, weil sowieso niemand mehr Radio hört. Aber so eine Zeit hatten wir nämlich schon mal, als nämlich Radio Free FM angefangen hat. Da dachte man auch, das Radio wird total uninteressant. Deswegen manche munkeln, das war einer der Gründe, warum es überhaupt Frequenzen für uns gab. Und damals war es so, dass vor allem bei den jungen Leuten gerade Fernsehen groß im Kurs war wegen MTV. MTV mit den schnellen Musikclips. Überall liefen die Fernseher. Selbst war schon ein bisschen wie in der Türkei oder in den arabischen Ländern, wenn man da reist, sieht man ja auch, läuft in jeder Kneipe überall der Fernseher und nicht das Radio. Und in manchen Orten, also zum Beispiel, wenn ich dran denke, da wo ich zum Skifahren hingegangen bin, da gab es dann plötzlich auch unten irgendwo einen Fernseher und da lief die ganze Zeit MTV. Und da dachte man dann auch, also Radio wird total überflüssig, weil jetzt kommt das Fernsehen. Aber ich denke immer, das ist so ein bisschen wie beim Erfindung vom Fernsehen hat man gedacht, die Bücher und Zeitungen werden total überflüssig. Und ich glaube, das sind immer so ein bisschen völlig überzogene Meinungen, die da so aufgebauscht werden. Und im Endeffekt wird es einfach viel breiter. Man muss sich als Medium mit viel mehr Übertragungswegen rumschlagen, in Anführungszeichen. Man muss auf viel mehr Übertragungswegen präsent sein.
Das mit den Übertragungswegen, das ist ja gerade so ein bisschen das Thema, dass das viele Radios im Internet entstehen, aber die haben halt nicht die Möglichkeiten, die jetzt zum Beispiel, wir sind hier ein frequenzmoduliertes UKW-Radio und haben eine nicht so große Reichweite, also wir reichen in den Osten vielleicht bis Augsburg maximal mit einem guten Autoradio, in Westen vielleicht bis Blaubeuren. Und deshalb können wir eigentlich schon auch sehr regional arbeiten und Themen anbieten, die regional interessant sind. Was Sendern, die eben im Internet sind, nicht so einfach fällt. Also die müssen dann halt aus dem Regionalen ein bisschen rausgehen und ein weltoffeneres Programm machen. Und ich denke, da liegt schon so eine Stärke von so einem kleinen Sender wie uns, dass wir hier verwurzelt sind, dass wir hier aus der Region kommen und dass wir halt auch über die Region berichten, was kulturell, was an Konzerten und dergleichen stattfindet.
Ja, wobei da habe ich mich immer so ein bisschen dagegen gewehrt, sich als nicht kommerzielles Radio auf lokal reduzieren zu lassen. Also natürlich ist das, denke ich, eine Stärke, aber auf der anderen Seite können wir doch eigentlich auch alles andere auch machen. Ich glaube, es ist einfach auch die Möglichkeit, also wenn man jetzt das Radio technisch betrachtet, muss ich mal Martin Pieper zitieren. Wir waren mal mit einer Jugendredaktion bei FM4 in Wien und haben dort Interview gemacht und ihn auch gefragt, was er denn so das Besondere am Radio findet. Und er sagte, ja, das Besondere am Radio, das sei eben diese Faszination, dass man mit einer Stimme zeitgleich ganz viele Leute erreicht. Und das gibt es eben kein anderes Medium, weil mit dem Internet ist es immer noch so, dass man Serverkapazitäten mieten muss, um dort zeitgleich Leute reinzukriegen. Das heißt, die Leute, die ich wirklich zeitgleich erreichen kann, das ist eine schwer überschaubare Zahl. Und wenn wirklich so viele Leute sich im Internet einloggen würden, wie man potenziell im Radiohörer hat, dann würden die Server einfach alle zusammenbrechen und niemand wird mehr was hören. Und ich denke, das ist eben so das Spannende am Radio, was eben Radio noch, also es ist auch eine Geschichte, dass es relativ einfach zu produzieren ist, mit wenig Aufwand. Man braucht ein Mikro und vielleicht noch ein Mischpult, nicht mal, und einen Sender, und das war's dann schon. Und das heißt, man kann mit relativ wenig Aufwand viel Leute erreichen.
Und der Aufwand auf der Gegenstelle ist jetzt auch nicht so groß. Fast jeder hat ein Autoradio, fast jeder hat ein Küchenradio. Radios sind in der Zwischenzeit wirklich billige Massenware. Uns reicht der einfachste Scan-Empfänger, der ein paar Euro kostet, um Radio zu hören. Und das ist natürlich auch so eine Geschichte, da kommen wir aber vielleicht nachher noch ein bisschen drauf, dass man versucht, das Radio zu digitalisieren mit DAB Plus und so. Und was für Tendenzen da so laufen, da reden wir vielleicht nachher ein bisschen drüber. Momentan ist es noch sehr, sehr einfach, ein Radio sich auch selber zu basteln. Also man braucht da nicht viele Bauteile, und jeder technisch interessierte Schüler kann das von Aufwand von, ich sage jetzt mal, ein Bausatz kostet vielleicht 20 Euro oder so, kann sich wirklich selber ein Radio bauen und kann damit uns hören.
Ich glaube, das ist nur für dich interessant.
Naja, das...
Ich glaube, die anderen kaufen sich eher ein iPhone.
Ja, okay. Ja, ich würde sagen, wir kehren zu einem zweiten Schwerpunkt des Radios zurück, nämlich der Musik. Radio Free FM ist ja bekannt als Musiksender, und deshalb lassen wir uns mal ein Musikstück laufen und unterhalten uns nachher weiter.
Es könnte, weiß Gott, viel schöner sein. Es könnte wieder wärmer.
Ja, heute ist Welt Radio Day, World Radio Day, und wir unterhalten uns ein bisschen übers Radio. Warum sitzen wir hier, Sabine?
Warum sitzen wir hier?
Warum sitzt du hier?
Keine Ahnung.
Machst du Radio? Wie kommst du auf diese Idee?
Also Berichterstattung hat mich irgendwie schon immer fasziniert. Ich denke, weil ich immer gedacht habe, ich könnte anderen meine Welt erklären, so ein bisschen. Und Radio war nicht von Anfang an mein Ding, sondern ich habe, glaube ich, eher lieber geschrieben oder gezeichnet. Und als das Radio aber gegründet worden ist, dann gab es eben damals einige offene Treffs hier in Ulm, und ich habe da mitgemacht und eigentlich gesehen, dass man bestimmte Dinge nur mit Tönen erklären kann. Also nämlich zum Beispiel, wie eine Musik klingt, die demnächst in diesem Club auftreten wird. Und da hat es natürlich dann schon schnell eine Faszination gehabt. Und wenn man dann einmal dabei war und hinter dem Mikro gesessen ist und gemerkt hat, was das für eine Wirkung hat, dann hat einen das total schnell fasziniert. Also dann hat man eben schon schnell Lunte gerochen und fand das einfach alles nur noch spannend und abenteuerlich. Und ich glaube, das ist schon immer noch geblieben, die Spannung, Radio zu machen und auch so die Entwicklung zu begleiten, was so ein Medium macht. Hm. Und bei dir?
Tja, ich würde das bei mir fast in drei Entwicklungsphasen einteilen. Die erste war, dass ich als Kind wirklich schon nachts mit dem Röhrenradio von meiner Mama Radio Luxemburg gehört habe, oder den ganzen Tag über nur AFN. Also Radio war für mich schon immer ein sehr wichtiges Medium, weil ich halt Musik geliebt habe als Kind schon. Dann kam bei mir so eine Phase, wo ich halt mehr Schallplatten, Vinyl gesammelt habe und weniger Radio gehört habe, und musste dann aber ohne einen Tonträger nach England ziehen, in eine möblierte Wohnung, und da blieb mir dann nur das Radio. Und da habe ich eigentlich wieder angefangen, das Radio zu hören und zu mögen und zu lieben. Vor allen Dingen, weil in London halt eine Radiokultur, also die Engländer haben ja eine ganz eigene Radiokultur. Die hatten ja lange, ich habe neulich einen Film gesehen, da kam vor, dass 1966 im BBC-Programm in der Woche 75 Minuten Popmusik kam. Der Rest war Klassik und altmodisches Zeug. Und das, wenn man sich das reinzieht, 66, das war Beatles, das war die Zeit, wo es eigentlich passiert ist, wo es eigentlich echt abging. Da gab es dann schon in der Nordsee eben Piratensender, und dieser Pirate-Style, der London Radius, der hat mich wahnsinnig fasziniert. Ich kam dann zurück nach Ulm. Ein Freund von mir war hier bei Radio Free FM und hat mich gefragt, ob ich nicht Bock hätte mitzumachen. Und das habe ich dann spontan gemacht. So, ja. Dann habe ich das lange gemacht, ohne zu wissen, was ich eigentlich tue. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass ich hier ein, ich sage jetzt mal, erweitertes Bürgerrecht ausübe. Also ich habe hier wirklich eine Möglichkeit, eine Macht, eine Chance, meine Meinung und die Meinung von Leuten, die mir wichtig sind, zu vertreten, die über das normale Bürgersein hinausgeht. Und ich finde, das ist schon was ganz Wichtiges, was man auch wahrnehmen sollte. Und deshalb engagiere ich mich ja hier auch im Radio, bin dann irgendwann mal Vorstand geworden und möchte, dass das Radio so lange wie möglich weiter existiert.
Ja, da bist du aber schon jetzt bei einem ganz speziellen Radio gelandet, nämlich beim nicht kommerziellen Radio, wo man das Bürgerrecht wahrnimmt. Das ist ja so ein bisschen der Unterschied zwischen dem nicht kommerziellen und dem kommerziellen und dem öffentlich-rechtlichen. Der öffentlich-rechtliche hat ja seinen Bildungsauftrag und die öffentlich-rechtlichen sind da ja in der Geschichte öfters mal hinterhergehinkt, so wie du jetzt gerade erzählt hast von London, dass die eigentlich der Jugendpopkultur immer ein bisschen hinterherhinken, weil man immer denkt, das ist keine Hochkultur, die muss man nicht beachten. Das erfahre ich auch bei vielen Antragstellungen, wenn ich versuche, das Radio irgendwo in der Politiklandschaft unterzukriegen, dann höre ich öfters mal diesen Satz, es ist ja keine Hochkultur, was ihr macht und deswegen ist es nicht so wichtig. Die UNESCO schätzt das ja aber ganz anders ein. Das ist also der öffentlich-rechtliche Rundfunk auch in Baden-Württemberg oder in Deutschland sehr hinterhergehinkt am Anfang. Die haben auch das unterschätzt, was zum Beispiel die sozialen Bewegungen in den 80er Jahren waren. Die Anti-Pershing-Stationierung, Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung, Anti-Startbahn-West-Bewegung. Also die haben da nie Bericht erstattet, obwohl tausende Leute unterwegs waren und das tausende Leute bewegt hat, weil sie eben auch gedacht haben, das ist völlig unwichtig, weil das ist irgendwie ein kleiner, unwichtiger Kreis von Leuten, die alle radikal sind und nicht die Mitte vertreten. Und deswegen ist der Öffentlich-Rechtliche irgendwann unter den Druck geraten, dass er doch immer sehr, sehr langsam auf Entwicklungen reagiert. Und so gab es eine Lobby für den Kommerzfunk, die gesagt haben, das kann man doch auch alles, wir können viel schneller, wenn wir kleiner sind und keine so großen Schiffe. Und dann ist einfach, glaube ich, Anfang der 90er in Deutschland der Kommerzfunk eingerichtet worden. Und wie man sehr schnell gesehen hat, ist aber der wirtschaftliche Druck bei den Kommerzfunkern doch so groß geworden, dass alles sehr gleich klingt, weil eben alle diesem wirtschaftlichen Druck unterworfen sind und ihr Radio formatieren müssen, um wirklich diese absolute Mitte zu erreichen an Leuten und ja, keine Ausreise zu machen. Inzwischen geraten auch die Öffentlich-Rechtlichen, die großen Wellen, wie zum Beispiel der SWR 3, unter diesen Druck. Also die müssen dann den Kommerz-Radiosendern an höhere Zahlen das Wasser reichen. Und dann gibt es dann eben auch sehr kommerzorientierte Sendeschienen. Und die haben auch große Angst davor, dass irgendwas ausgeschaltet wird. Also das heißt, sie berichten auch nicht über irgendwelche Nischen. Und so hat dann wieder eine Gruppe gefunden, die sehr unzufrieden war mit der Radiolandschaft und gesagt hat, da wird ja vieles nicht abgedeckt und wir müssen doch als Bürger das Recht haben, irgendwas zu formulieren. Und so kam es eben dazu. Was ich eben auch noch sehr spannend finde, ist eben nicht nur das Recht, sich zu artikulieren, sondern ich finde das Radio als Kulturgut spannend. Was mich am Anfang total fasziniert hat, war dieses Arbeiten mit Ton. Also ich bin jemand, der als Kind viel gebastelt hat, viel gezeichnet hat, viel gemalt hat und auch viel gewerkelt hat mit Ton. Und als man hier im Radio Anfang der 90er, Mitte der 90er angefangen hat, hat man noch mit Magnettonbändern gearbeitet. Und die Magnettonbänder waren auf große Spulen aufgewickelt. Wenn man da versucht hat, einzelne Beiträge zusammenzustellen, musste man diese Magnettonbänder mit so kleinen Rasiermesser schneiden und nachher wieder zusammenkleben. Und um jetzt die richtige Stelle rauszufinden, wo man denn jetzt genau das Tonband durchschneiden muss, konnte man ja nicht die normale Geschwindigkeit laufen lassen, weil dann hätte man ja die Stelle nicht anhalten können, genau und da abschneiden. Also musste man mit diesem Ton die beiden Spulen halten und mit beiden Händen die Spulen ein bisschen hin und her drehen, Töne machen und aus diesem genau den Punkt rausfinden, wo man das abgeschnitten hat. Hat man einen kleinen Stempel gesetzt und hat es nachher mit dem Rasiermesser durchgeschnitten, beide Seiten, wo man das eben rausgesucht hat und hat dann die wieder zusammengeschnitten. Das fand ich unheimlich interessant. Das war wirklich ein bisschen wie beim Töpfern. Also man hat wirklich mit Material gearbeitet. Das ist heute ein bisschen durch die Digitalisierung beim Schnitt verloren gegangen. Aber das heißt ja immer noch Schnitt, obwohl es am Computer stattfindet. Aber es war und es ist immer so ein bisschen wirkliches Arbeiten mit Ton. Und das Arbeiten mit Ton, das hat für mich auch ein bisschen was von Malen und von Kunstwerken erschaffen. Und so ist für mich dann auch so ein bisschen das Radioprogramm ein Gesamtkunstwerk.
Ja, ich habe zufällig heute unseren YouTube-Account mir angeguckt. Auf dem gibt es nämlich einen Filmbeitrag von 2006 über die Mikrowelle damals. Und da sieht man Kinder.
Die ist wirklich schon von 96, glaube
ich. 96. Mhm. Da sieht man Kinder, wie sie dann eben mit so einem großen Studio-Tonband, mit einer Bandmaschine ihre eigenen Beiträge schneiden. Und das hat mich schon sehr beeindruckt. Also ich kenne die Zeit zwar auch noch, ich war da auch beim Radio, aber ich habe schon relativ früh mit Computerhilfe angefangen, meine Sachen zu schneiden. Und hab zwar zu Hause noch ein Tonband, kann schneiden, aber hab's eigentlich nie wirklich in dem Maße gemacht, wie vielleicht du. Ja, das Radio als Gesamtkunstwerk, das liegt mir natürlich auch am Herzen. Ich bin nämlich Amateur Radio Operator, also Amateurfunker, und finde das einfach, also wie gesagt, ich habe vorher schon erzählt, als Kind war ich schon begeistert vom Radio. Und ich finde es einfach unglaublich, dass ich hier in Ulm eine Radiostation aus China, aus Südamerika, aus was weiß ich woher hören kann, in Echtzeit quasi, also mit der Verzögerung der Lichtgeschwindigkeit um den Globus. Aber die Wellen, die kommen direkt von da und ich kann mit relativ einfacher Technik mir die reinziehen und habe da schon immer so diese Welt als Gesamtspielplatz empfunden. Also für mich war das immer was Globales, was die ganze Welt zusammenbringt, das Radio. Eben diese Möglichkeit, auf der anderen Seite des Globus irgendwas zu hören.
Das wird wohl mit DAB dann nicht mehr gehen.
Nee, das wird mit DAB nicht mehr gehen. Da wird es so oder so, auch mit Kurzwelle. Kurzwelle ist zwar noch aktuell und man kämpft um die Kurzwellenbänder, aber da wird es auch ziemlich eng zurzeit. Aber das ist auch so ein Thema, das sollten wir vielleicht nachher noch besprechen. Ja, dann hören wir mal wieder Musik. Und über was redet man im Radio?
Über Special Guests? Nee, nein. Talking about the Revolution natürlich.
Genau, the Revolution will not be televised, aber seid sicher, sie wird im Radio angesagt. Weltradiotag 2013, der 13. Februar wurde von der UNESCO eben zum Weltradiotag ernannt und das war eigentlich eine spanische Idee. Also die Spanier haben 2010 vorgeschlagen, man könnte doch einen Weltradiotag ins Leben rufen und die UNESCO hat dann drauf reagiert und das hat natürlich dann ein paar Jahre gedauert, wie das ja immer ist in der Politik und deshalb feiern wir heute den zweiten World Radio Day 2013.
Also die Entwicklung, wie es zu dem Weltradiotag kam, die habe ich nicht so verfolgt, aber dafür andere Entwicklungen in auf EU-Ebene zum Thema Radio. Da gab es nämlich auch extra Sitzungen zum Thema nicht kommerzielles Radio, weil man doch erkannt hat, dass die Verankerung der nicht kommerziellen Radios in den EU-Ländern sehr unterschiedlich ist, aber in allen gemeinsam, dass diese nicht kommerziellen oder Community-Radios mehrere wichtige Aufgaben in der Gesellschaft wahrnehmen. Und das hat zum Beispiel die EU-Kommission festgestellt, dass nämlich die nicht kommerziellen Radios viel Integrationsarbeit leisten, weil es eben in diesen Radios auch meistens eben Gruppen einen Platz finden und als wichtig erachtet werden, die eben sonst nicht wichtig erachtet werden. Also das heißt, sie werden, das ist ja jetzt gerade das große Modewort, inkludiert. Darf nichts mehr ohne Inklusion vorkommen hier. Und das ist also Integration, egal ob das jetzt gesellschaftliche Randgruppen sind oder ob es Ausländer sind. Also es findet auf jeden Fall innerhalb dieser Radios ein gesellschaftlicher Diskurs statt. Die Leute betreiben zusammen einen Radiosender und sind deshalb gezwungen, sich miteinander zu arrangieren, ein Programmschema zu entwickeln, eine Organisationsstruktur zu entwickeln und sich miteinander auseinanderzusetzen. Während im Internet ist es was ganz anderes. Da macht jeder sein Radio für sich, macht jeder sein Internetradio für sich oder er liefert es irgendwo ab und es wird dann abgespielt. Da ist es nicht mehr so eine Organisationsform wie jetzt ein nicht kommerzieller Radiosender. Und das ist einer der Gründe, warum die EU-Kommission die Länder in Europa aufgefordert hat, diesen Radiostationen einen eigenen Status zu gewähren. Weil im Moment ist es so, Deutschland ist da übrigens ganz weit hinten, wie bei vielen Dingen, speziell also im Bereich der nicht kommerziellen Radio ist Deutschland Entwicklungsland. Baden-Württemberg ist sehr gut. Das liegt aber weniger jetzt daran, dass die Gesetzgebung bisher so toll war, sondern es lag einfach daran, dass es viele Aktive gab, dass es mit Radio Dreieckland ein sehr aktives Radio gab, das geholfen hat, anderen Radios in Baden-Württemberg Institutionen zu gründen. Ich kann mich auch daran erinnern, als wir uns das gegründet haben, haben wir aus Freiburg Einladungen erhalten, sind hingefahren, haben uns das angeguckt, die haben uns ihre Erfahrungen erzählt und Tipps gegeben, wie man am besten Satzungen schreibt, wie man die Organisationsstruktur am besten aufbaut. Also da waren die eben sehr aktiv und haben nachgeholfen. Gesetzlich ist es aber so, dass in Deutschland die nicht kommerziellen Radios überhaupt keinen Status haben. Überhaupt, es gibt sie eigentlich gar nicht so insgesamt. Es gibt Pilotprojekte und Versuchsprojekte. Aber der Gesamtvertrag, der Rundfunkstaatsvertrag, der sieht jetzt nicht explizit vor, dass in jedem Bundesland freie Radios geben muss. Und was also ein ganz besonders großer Skandal ist, es gibt in Berlin überhaupt kein gesetzliche Grundlage und damit auch kein nicht kommerzielles Radio. Also die Hauptstadt hat gar kein Community Radio. Und das ist schon sehr peinlich, muss man wirklich sagen. Und da hat eben die EU-Kommission die Länder aufgefordert, nicht nur überhaupt zu verankern, dass es nicht kommerzielle Radios gibt, sondern einen eigenen Status. Und das heißt, in Baden-Württemberg zum Beispiel haben wir auch keinen eigenen Status. Da werden wir als, wie die kommerziellen, als private Rundfunkveranstalter gehandhabt. So nach dem Motto, ihr kriegt zwar Frequenzen, aber wie ihr überlebt, das ist euch mal selber überlassen. Und wir kämpfen eigentlich seit 15 Jahren da um diesen eigenen Status und um diese Anerkennung, dass wir hier sowohl kulturell als auch in puncto auf soziale Entwicklungen was ganz anderes leisten, als jetzt ein kommerzielles oder ein öffentlich-rechtliches Radio macht.
Hm. Ja, du hast gerade gesagt, die Integration bei uns ist sehr hoch. Also wir haben ja, glaube 12 verschiedene Sprachen allein in unserem Sender. Die Randgruppen kommen bei uns wirklich zu Wort. Wir bestehen quasi nur aus Randgruppen.
Hat übrigens unser Designer mal in dem Logo so festgehalten. Also das Logo, das war für ihn so ein, er hatte lauter verschiedene Buchstaben, was man ja eigentlich als Grafiker nicht macht, in einem Schriftzug unterschiedliche Schriftarten zu verwenden. Das gilt ja als No-Go und das hat er in diesem Logo, da hat er quasi den Radio-Einschaltknopf symbolisiert und hat dann absichtlich lauter verschiedene Schriftarten genommen, um die zu einer Schrift zusammen, zu einem Logo zusammenzufügen, weil er eben das darstellen wollte, dass wir quasi nur aus Randgruppen bestehen.
Okay. Kulturelle Diversität würde man das mit einem Slangwort jetzt
umschreiben. Im Biotop.
Ja, die EU nimmt die freien Radios auf jeden Fall sehr wichtig und in Baden-Württemberg ist gerade im Moment der Kampf sehr hart oder wir bemühen uns sehr hart mit der neuen Regierung unseren Status ein bisschen zu verbessern, was gar nicht so einfach ist. Als die neue Regierung kam, haben wir alle gejubelt. Und das Jubeln ist uns dann mehr oder weniger im Hals stecken geblieben. Und seitdem kämpfen wir darum, dass die Arbeit, die wir schon seit Jahren ehrenamtlich leisten, auch wirklich anerkannt wird. Wir übrigens, Radio Free FM, wir sind ein Verein, für alle, die es nicht wissen, und sind natürlich auf unsere Vereinsmitglieder angewiesen, die mit ihrem Mitgliedsbeitrag unsere Arbeit erst ermöglichen und fördern. Und deshalb jetzt hier mal ganz spontan der Aufruf an alle, die gerne Radio Free FM hören und jetzt zufällig gerade am Empfangsgerät sind, geht doch mal auf unsere Webseite, ladet euch einen Mitgliedsbeitrag runter und werdet Fördermitglied von Radio Free FM. Wenn ihr dann mehr Interesse am Radio habt, könnt ihr auch gerne in Redaktionsverein aufsteigen. Das kostet dann keinen weiteren Beitrag und eben das Radio mitgestalten aktiv. Also wir sind da für alle Ideen immer offen. Und ja, als nächstes würde ich sagen, spielen wir wieder Musik. Und zwar von unserem Ehrenmitglied.
Rainer von vielen.
Ja, Rainer von vielen. Ein Stück. Zu dem musst du jetzt was sagen.
Zu Sandburger?
Ja.
Wieso muss ich da was sagen? Also eigentlich ärgert mich das ja immer ein bisschen, weil es gibt, jetzt erwähne ich das schon zum zweiten Mal, FM4 in Österreich, ein Jugendsender vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der macht eigentlich eine Veranstaltung jedes Jahr, die müsste eigentlich im nicht kommerziellen Radio stattfinden. Das geht eigentlich gar nicht, dass die das machen und dass das nicht uns eingefallen ist. Das heißt Protest-Song-Contest. Und ganz großartig, die machen das mit dem Theater Rabenhof in Wien zusammen. Und da werden eben jedes Jahr Protestsongs ausgezeichnet. Und da gibt es jedes Jahr eine riesige Veranstaltung, wo die besten Protestsongs gekürt werden. Und damals bin ich aufmerksam geworden auf Rainer von vielen, weil er hat diesen Protestsong-Contest einmal gewonnen mit dem Lied Sandburger.
Radio Free FM, die Plattform mit dem Weltradiotag 2013.
Ja, du hast vorhin gesagt, uns ist das Jubeln im Hals stecken geblieben. Also ich bin ja einer, der findet es nicht ganz so krass. Ich bin ja schon über viel kleinere Dinge total begeistert und enthusiastisch. Da muss ja noch nicht mal mehr Geld fließen. Ich bin ja schon begeistert, wenn man mit uns spricht.
Okay, also das...
Ich bin genügsam.
Das haben einige getan, vor allen Dingen die Grünen.
Ja, muss man wirklich mal lobend erwähnen, auch wenn wir ja sonst nicht so parteiisch sind, aber ich bin da wirklich sehr begeistert. Ich habe jetzt das Radio seit bald 20 Jahren verfolgt und wenn man mit Politiker zu tun hat, weil man muss da ja mit Politiker zu tun haben, wenn man die Gesetzeslage ändern will, dann ist das oft eine total frustrierende Angelegenheit. Die Lokalpolitiker kommen gerne vorbei, sagen gerne guten Tag und mit denen kann man sich gerne unterhalten. Wenn man dann aber irgendwie gemeinsam mit dem Dachverband Termine in Stuttgart macht, dann war das bisher immer sehr, sehr frustrierend. Man hat, kann mich erinnern, mal eine Viertelstunde, mal eine halbe Stunde bei der Landesregierung bekommen und das war dann danach immer nichts passiert. Also das war wie wenn man einfach mit einem Wattebausch redet, noch nicht mal gegen eine Wand, da könnte man ja Aggressionen loswerden, aber bei einem Wattebausch, das ist einfach, da langt man rein und da kommt nichts. Und auf jeden Fall hat sich das schon geändert. Also das Erste, was uns natürlich begeistert hat, war der Koalitionsvertrag, also den Grüne und SPD gemacht haben, da sind wir irgendwie reingerutscht. Also da stand dann wirklich ein großer Absatz in diesem Vertrag, dass die Grünen und die SPD im Land Baden-Württemberg eine Lanze für die freien Radios brechen wollen, und zwar in diesem Wortlaut. Mhm. Also das war eben das Jubeln, da sind wir echt fast vom Stuhl gefallen, dass es in einem Regierungsdokument solche Sätze gab. Und man wollte einfach schauen, dass unsere strukturelle Absicherung geschaffen wird. So, das war der Anspruch, den sie gehabt haben. Und natürlich weicht dieser Anspruch dann eben auch schnell den realen Gegebenheiten. Und dann wird es natürlich schwierig, weil wenn man an einem Rad dreht und dem anderen einen mehr Geld gibt, muss man das Geld ja irgendwo wegnehmen. Und dann gibt es natürlich andere Lobbys. Und da wir immer keine Lobby haben, ist es natürlich auch von der rot-grünen Regierung relativ schwer, diese Räder zu drehen, die sich da jetzt in den letzten 20 Jahren in eine Richtung gedreht worden sind. Was mich bei den ganzen Sachen immer noch ganz besonders geärgert hat, ist diese Geschichte, dass die Räder, die da immer in Gang gesetzt werden, inzwischen so kompliziert sind, dass man es einfach gar niemand mehr erklären kann. Und es hat meiner Ansicht nach schon Methode. Also da werden dann zwar Gelder bereitgestellt, aber da werden dann irgendwelche Prozentzahlen so eingeführt, dass man die wieder geschickt drehen kann und am Ende wieder bei uns faktisch gar nichts ankommt, obwohl vielleicht vorne dran steht, die freien Radios werden jetzt mit so und so viel Prozent mehr gefördert. Und wenn man dann aber alle Dinge, die so an die Ränder wegfließen, an den Netzbetreiber oder an Verwaltungsaufwand oder sonst irgendwas abzieht, dann kommt faktisch bei uns gar nichts an. Und da war die CDU in den letzten Jahren schon richtig, richtig groß drin im Drehen dieser Rädchen. Also wenn es GZ-Gebührenerhöhung gab, da wir hängen eigentlich prozentual direkt an diesem Topf dran, dann hat man eben eine Stellschraube schnell noch auch gedreht. Und bei uns kam dann eben nicht so viel Prozent an, wie die anderen dann bekommen haben. Also da war die CDU super. Und meiner Ansicht nach ist das auch einer der großen Punkte, warum die Leute über Stuttgart 21 so verärgert sind. Das ist, glaube ich, nicht nur der Bahnhof, sondern das ist auch diese Undurchsichtigkeit, diese Intransparenz und dieses nach vorne irgendwelche schönen Versprechungen machen und in der Realität sieht es dann ganz anders aus. Und da habe ich heute so den Eindruck, dass manche Leute das immer noch nicht kapiert haben, dass es nicht nur um den Bahnhof geht, sondern auch um diese fehlende Transparenz. Und da erleben wir eben heute auch noch auf manchen Ebenen, dass das sehr schwierig ist, diese Räder zurückzudrehen, die CDU da so reingedreht hat. Und da muss ich sagen, da bin ich eben ganz begeistert von den Grünen. Weil auch wenn sie es vielleicht oft nicht so hinkriegen, wie sie es dann vielleicht doch gerne hätten, es ist immerhin so, dass sie sich sehr viel Zeit nehmen. Wenn man mit ihnen reden will, also bekommt man ausführliche Termine, um seine Anliegen darzustellen. Es werden ausführliche Fragen gestellt. Die Leute, die einem gegenüber sitzen, sind kompetent, sie haben sich vorbereitet, sie stellen keine dummen Fragen, man merkt schon, sie wissen schon was und die Sachen werden auch verfolgt. Und da muss ich sagen, das sind die Grünen weitaus besser als die SPD, weil die SPD, jemand hat es mal formuliert, ist doch schon ein bisschen staatstragend. Also die denken dann eben gleich schon, hat man so ein bisschen Eindruck, auch schon wieder an die Gegenräder, die ihnen dann entgegenkommen und dann schweigen sie lieber und vergraben sich und sagen gar nichts. Und gerade in Bezug auf die SPD ist hier in Ulm totale Funkstille. Also die mehr als irgendwie 5 Minuten Gespräche am Telefon sind da noch nicht zustande gekommen und man hat auch nicht so den Eindruck, dass es einem irgendjemand interessiert oder irgendjemand zuhört. Also da muss man wirklich sagen, die Fakten sind natürlich wieder was anderes. Das sind natürlich die Grünen nicht alleine dran schuld. Sie konnten auch, denke ich, alle zusammen ein bisschen was bewegen. Es ist auch schon eine Gesetzesänderung durchgekommen. Also bisher hatten wir so eine Deckelung drin. Da hat die CDU einen Deckel eingeführt, dass wir nämlich bis zu einer Maximalhöhe gefördert werden können. Und die Behörde, die uns das Geld gibt, hat sich immer hinter diesem Deckel verschanzt und hat immer gesagt, ja, wir dürfen euch doch gar nicht mehr geben. Und diese Argumentationslinie ist jetzt schon mal weggekommen. Und die Grünen haben das angeregt, aber natürlich waren dann nachher auch alle anderen Parteien, also CDU, SPD, waren dann dafür, diesen Deckel rauszunehmen und diese Argumentationslinie, hinter der sich die Behörde immer verschanzt, wegzunehmen. Also das heißt, theoretisch könnten sie uns jetzt mehr geben, faktisch ist es noch nicht.
Es liegt vor allen Dingen auch daran, dass die Behörde, von der du gerade redest, natürlich in der CDU-Zeit gewachsen ist und besetzt worden ist und deshalb eher CDU regiert.
Oh, das darf man nicht sagen. Er hat sich gegen gewehrt.
Okay, er sagt man das jetzt nicht. Also ich nehme es jetzt wieder offiziell zurück. Ich habe es nicht gesagt, ich habe es nur laut gedacht. Aber naja, unsere Situation hat sich ein klein wenig verändert, verbessert. Was du richtig erkannt hast, die Grünen, die nehmen uns zumindest ernst. Also die Grünen haben, glaube ich, schon erkannt, was für eine Leistung wir in der Gesellschaft bieten. Und die honorieren das, soweit sie das können, aber sie sind halt nicht alleinregierend. Und
ich glaube, es ist nicht nur das. Ich glaube, es ist einfach auch so eine Diskussionskultur, die sie pflegen. Also ich glaube, die haben einfach erkannt, dass es die Zeit ist, diese Bürgergesellschaft wirklich anzugehen. Und zur Bürgergesellschaft gehört eben, dass man diese unangenehme Sache machen muss, sich mit Hinz und Kunz und den blödischen Ideen auseinanderzusetzen. Und ich glaube, das ist einfach einmal so eine Geschichte, dass die diese Bürgerkultur wirklich ernst nehmen. Ob sie sie uns umsetzen können, steht wieder auf einem anderen Papier. Und ich glaube, da sind wir eben ein sehr wichtiger Faktor in dieser Bürgerkultur. Und ich glaube, dass diese zwei Punkte führen eben dazu, dass die dann auch verstärkt mit uns reden.
Okay, dann genug geredet. Lass mal wieder Musik laufen. Nee, das kann ich jetzt gar nicht, weil ich habe noch kein neues Stück. Doch, hier. Okay. Wo ist das Radio in 10 Jahren, Sabine?
Wo das Radio in 10 Jahren ist, das weiß ich noch nicht. Aber was ich mir noch wünsche für das Radio ist, dass man sich noch mehr vernetzt, also dass noch mehr passiert mit Radios weltweit. Also dass da andere hierher kommen oder Leute von uns woanders hinfahren können und sich noch mehr angucken, was andere denn so treiben. Das finde ich so einen Aspekt, den möchte ich noch ein bisschen vorantreiben.
Ich meine, wir sind ja schon im Dachverband des baden-württembergischen Bürgerfunks AFF vernetzt mit den anderen Radios in Baden-Württemberg, die nicht kommerzielle Lizenznehmer sind. Aber du hast vollkommen recht. Meiner Meinung nach müsste man da auch in andere Richtungen schauen. Ich weiß, wir haben zum Beispiel von Radio Lora ein Radioprogramm übernommen, haben das nachts gesendet und also da wären schon noch Möglichkeiten für globale Zusammenarbeiten möglich.
Ja, ich denke immer, das ist das Spannende einfach, dass man sich gegenseitig inspiriert. Und nicht so ein bisschen, deswegen auch wieder der Ausgangspunkt mit diesem Lokalen. Also sonst bleibt man hier immer in so seinem lokalen Saft und schmort da vor sich hin. Ich glaube, eben neue Impulse kommen eben, wenn man auch mal Leute sieht, die woanders lokal verankert sind und vielleicht ganz andere Probleme haben und denen ihre Lösungen anzuschauen. Vielleicht bin ich da auch zu sehr Ingenieur oder sowas, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich das eben immer spannend. Reisen macht ja sowieso neue Horizonte. Und von daher finde ich, täte es vielen doch mal gut, auch ein bisschen neue Inspiration zu kriegen. Ja, aber natürlich möchte ich nicht sagen, dass die Leute hier keine Inspiration haben. Also im Gegenteil, es glauben mir auch immer nicht alle, wenn ich bei der Politik Lobbyarbeit betreibe und ich sage, wir sind schwankend 120 bis 140, da halten die das immer für einen Papiertiger und glauben mir das gar nicht, dass es hier wirklich faktisch so viele Leute gibt. Aber wenn man sich einfach mal überlegt, dass das 24 Stunden am Tag sind und 24 Stunden in der Woche, also 7 Tage in der Woche und 365 Tage im Jahr. Und das Jahr aus, Jahr ein, seit 1995, da muss man sich eigentlich an 2 Fingern ausrechnen, dass das nur so viele Leute sein können, weil sonst kann das Ganze hier überhaupt nicht funktionieren. Und die Leute, da muss man echt sagen, Hut ab davor. Also es gibt Leute, die seit 15 Jahren ihre Plattenkisten hier die Treppen hochschleppen, noch nie irgendwie auf die Idee gekommen könnten zu fragen, dass man irgendwie ihnen die Platten bezahlt. Die gehen dann noch in den Laden und geben jeden Monat, was weiß ich, 200 Euro für extravagante Vinylplatten aus, damit sie in der nächsten Sendung wieder was haben, um das euch vorstellen zu können. Und ohne solche Enthusiasten, die auch solche Inspirationen für andere sind, würde der Sender natürlich schon lange nicht mehr existieren und hätte auch seine Existenzberechtigung verloren. Und das wird meiner Ansicht nach immer so ein bisschen zu wenig honoriert und deswegen sehe ich uns auch in 10 Jahren doch vielleicht da, dass wir einen eigenen Status haben. Das ist auf jeden Fall auch eins der Dinge, dafür werde ich mich immer weiter einsetzen. Also ich versuche auch gerade im Moment da was zu tun, auch wieder bei den Grünen, die Ekin Deligöz aus Neu-Ulm. Die ist im Moment Fraktionsvizevorsitzende, soweit ich weiß, im Bundestag und hat sogar das Thema Medien unter sich. Und das ist eigentlich die Gelegenheit, mal darauf aufmerksam zu machen, dass es eben diesen eigenen Status geben müsste. Ob das dann die Leute hier vor Ort wieder inspiriert, das ist natürlich dann eine andere Frage. Das ist vielleicht nicht unbedingt das, das die Leute dann voranbringt, aber es wäre vielleicht doch allen auch mal ein bisschen Lob und Genugtuung.
Ich habe gerade gefragt, wo wir in 10 Jahren sind und möchte da jetzt mal zurückrudern und sagen, wir waren vor 10 Jahren schon im Internet. Also wir waren im Prinzip die Ersten, die sowas gemacht haben und nochmal ganz zum Anfang zurück. Wir haben vorher über verschiedene Übertragungswege geredet. Ich denke, in 10 Jahren wird es immer noch UKW geben.
Das glaube ich auf jeden Fall.
Obwohl die Bemühungen schon seit Jahren in eine andere Richtung gehen. Wir haben es vorher auch ein bisschen erwähnt, DAB+, also digitales terrestrisches Radio. Die Technik, die wird nicht so schnell kommen, wie das die Regierung gern hätte, schätze ich. Es wurde ja schon zweimal verschoben.
Ich meine, im letzten Jahr, also jetzt ungefähr um die Zeit, ungefähr vor einem Jahr ist ja das RecTP, also das Gesetz, gekippt worden, wo diese Zwangseinführung von DAB bundesweit drin stand. Das hätte eigentlich 2015 der Fall sein sollen. Und da haben die ja dann schon bundesweit gemerkt, dass das überhaupt technisch nicht machbar ist und nicht realisierbar. Und deswegen haben sie das Gesetz gekippt. Und im Moment ist es ja völlig offen. Wenn man mit Leuten redet, die sich technisch damit beschäftigen, dann sagen die ja auch nicht vor 2025. Also von daher glaube ich auf jeden Fall daran, dass es UKW noch gibt, dass wir weiterhin auf UKW senden dürfen. Da muss man sich für einsetzen, weil es gibt gewisse Leute aus demselben Klientel, das ich vorher erwähnt habe, die gerne die Übertragungskosten für uns einsparen würden und uns gerne deswegen ins Internet abdringen würden. Aber auch da wieder der Rat zurück. Also ich glaube, UKW ist eine absolut wichtige Geschichte für nicht kommerzielles Radio, weil nur dieser, also alleine der mobile Empfang am Baggersee, was weiß ich, zu Hause im Bad und ganz wichtig im Auto, kann eben nur mobil stattfinden und ich glaube eben diese mobilen Übertragungswege Internet und DAB, die funktionieren noch lange nicht so viele Leute gleichzeitig wie ein normales UKW, das derzeit erreicht.
Okay, also so viel von uns beiden zur aktuellen Situation von Radio Free FM im Hinblick auf den World Radio Day 2013. Nächstes Jahr werden wir uns wieder hierher setzen und drüber reden, was im letzten Jahr passiert ist dann. Und danke Sabine.
Danke, Klaus.
Ich fand es eine interessante Sendung. Und ich hoffe, euch da draußen hat es auch ein bisschen was gebracht. Wir hören jetzt noch mit einem Musikstück auf. Bis die Tage.